Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 95. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute mache ich den Vorspann sehr kurz, denn mein heutiger Gast ist ein Gaststar, ohnegleichen. Ohne ihn gäbe es diesen Podcast vielleicht gar nicht und ohne ihn hätte ich vielleicht auch einen ganz anderen Job. Er zählt zu den Erfindern des industrieweit wichtigsten Metalldruckverfahrens, dem selektiven Laserschmelzen, dem Selective Laser Melting, kurz SLM. Eigentlich ist das ein Eigenname für ein Verfahren, das gemeinhin auch unter dem Kürzel LPBF, Laser Powder Bed Fusion, bekannt ist. Aber da er den SLM-Begriff erfunden und geprägt hat, darf ich ihn heute straffrei nutzen. Er ist uns gleich zugeschaltet aus dem hohen Norden, aus Lübeck, und es ist mir eine Riesenehre, ihn heute auf der Druckwelle begrüßen zu dürfen. Ich rede von Dr. Dieter Schwarze. Hallo Dieter, stelle dich bitte zunächst kurz vor, auch wenn das vielleicht gar nicht mehr nötig ist.
Ja, Stefan, vielen Dank, dass ich hier in diesem Podcast mit dabei sein darf. Ist übrigens mein erstes Mal, dass ich in einem Podcast bin.
Okay, erstaunlich.
Ja, und freue mich drauf. Ja, mein Name ist Dieter Schwarze. Wie du schon gesagt hast, zähle ich als einer der Erfinder des Selective Laser Melting Verfahrens, was in gewisser Weise vielleicht korrigiert werden muss. Es gibt ein sogenanntes Basispatent, was beim Fraunhofer ILP liegt. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Und das ist eben von drei Erfindern aus Aachen, Wilhelm Meiners, Kurt Wissenbach und Andres Gasser, patentiert worden 1996. Aber dennoch haben wir unsere eigenen Patente auf den Weg gebracht, die uns dann letztendlich in die Lage versetzen oder versetzt haben, das zu tun und das in den Markt zu bringen mit der Qualität, die wir heute bei Nikon SLM Solutions sehen. Da sind wir auch schon gleich wieder bei mir. Ich bin also von der Firma Nikon SLM Solutions aus Lübeck und bin dort Chief Engineer und eben einer der Begründer des Verfahrens.
Ich hatte unlängst das große Glück, einen Vortrag von dir in Lemgo hören zu dürfen. Da hast du den ganzen Prozess bis hin zur Erfindung des SLM-Verfahrens mal geschildert. Da waren super spannende Insights dabei. Darf ich dich bitten, diese Insights mit mir und den HörerInnen zu teilen? Ich erinnere mich daran, dass du auf dem Weg zum SLM-Verfahren die Stereolithografie mal getestet hast. Richtig. Und noch ein paar andere Sachen. Schilder diesen Weg bitte mal.
Ja, das ist eigentlich, natürlich eine lange Historie, aber man kann sie auch in wenigen Sätzen mal skizzieren und abreißen. Also der Weg hin zu dem, was wir heute machen, das fing schon an im Jahre 1989. Da haben wir einen Artikel gelesen in einer Spezialfachzeitschrift. Da ging es um Stereolithografie. Und kurzum, wir haben uns entschlossen, eine Firma zu gründen, die Firma Sokolo und Schwarze in Paderborn, und haben uns auf den Weg gemacht, eine eigene Stereolithografie-Maschine zu entwickeln. Was ist das für eine Maschine? Nun, anstatt Metallpulver wird da flüssiger Kunststoff benutzt. Anstatt einem hochintensiven Infrarotlaser nimmt man einen UV-Laser und hat aber alle Zutaten, die man für Selective Laser Melting, was man aus heutiger Sicht betrachtet, hat man alle Zutaten damals schon gehabt in der Stereolithografie, die wir heute auch haben. Die Software haben wir selbst entwickelt und haben dann diese Maschine in Betrieb genommen. Der Nachteil der Stereolithografie ist, dass es Produkte erstellt, die aus Kunststoff sind und die an der Zeit jedenfalls generell kaputt gingen, wenn sie vom Tisch fielen, auch auf dem Teppichboden. Und in der Zeit habe ich eben mal in den Vorträgen, die ich auch damals schon gehalten habe, gesagt, ich bin auf der Suche nach einem Verfahren, das Bauteile herstellt, die eben nicht kaputt gehen, wenn sie vom Tisch fallen. Und das war eben auf der Suche nach Metall. Dann haben wir 1994 Kontakt mit dem IFAM in Bremen gehabt und dort eben einen Besuch abgehalten, haben dort Theo Pintert, Matthias Greul und Michael Greulich kennengelernt. Wie gesagt, 1994. Und die hatten ein Verfahren entwickelt, was sich Multiphase Jet Solidification nannte. kennt heute wahrscheinlich gar keiner mehr.
Nein.
Und dieses Multiphase Jet Solidification ist ein Verfahren, das eben mit Binder arbeitet. Da wird eben ein Granulat, war es eben auch damals schon, anstatt wird ein Granulat mit einem Binder versetzt. Also der Binder ist letztendlich nur ein Kleber. Und dann wird dieses Granulat in einer Düse plastifiziert und kann dann strangweise aufgetragen werden. Also ein Extrusionsverfahren. Für die Zuhörer, die sich vielleicht darunter kein Bild machen können, das ist so wie morgens, wenn man die Zahnpastatube nimmt und einen Drang auf seine Zahnbürste macht. Das muss man sich so vorstellen. Dieses Verfahren haben wir uns angeschaut und als dann Theo Pintert sagte, auf meine Frage, ja und was passiert dann, wie geht das weiter, nachdem man das irgend so ein Bauteil erstellt hat, ja danach muss man es entbindern, das ist klar, und nach dem Entbindern muss man sintern. Mhm. Bei dem Sintern schrumpft das Ganze um 20%, bis zu 20%, hoffentlich linear in X, Y und Z. Selbst wenn es das nicht tut, man könnte das herausrechnen. Was aber uns davon abgehalten hat, dieses Multiphase Jet Solidification eben zu nehmen, war die Erkenntnis dass wir eben gesagt haben, das ist nicht das, nach dem wir suchen. Es gibt dort Beschränkungen in diesem Verfahren hinsichtlich der geometrischen Freiheit. Ich will da jetzt nicht ins Detail eingehen und wir haben also dieses Verfahren nicht genommen. Die Suche ging also weiter und 1995 waren wir dann beim Fraunhofer Institut für Lasertechnik in Aachen. Und dort haben wir eben die vorhin schon mal eingangs erwähnten Wilhelm Meiners, Andreas Gasser und Kurt Wissenbach kennengelernt. Die haben uns ihre Laboranlage vorgeführt, die eben teilweise manuell betrieben worden ist. Und diese Laboranlage benutzte eben Metallpulver und einen Laser und konnte damit reine metallische Produkte herstellen, ohne Binder. Und das war die Initialzündung für uns. Sofort haben wir gesagt, das ist es. Das ist es und haben das für uns als Weiterentwicklungsobjekt erkannt, haben unsere ganze Energie auf dieses Verfahren, in dieses Verfahren hineingesteckt, auch nicht nur unsere Energie, auch sehr viel eigene Mittel und haben dann das Verfahren im späteren Entwicklungszyklus eben SLM genannt. Und SLM, wie du anfangs schon sagtest, ist ein, das haben wir eben als eingetragene Marke gehabt. SLM so hieß auf Deutsch selektives Laserschmelzen von Metallpulver, die drei Buchstaben SLM und eben auf Englisch Selective Laser Melting. Das weiß auch nicht jeder, weshalb das so genannt worden ist. Das war also unsere Initiative. Das heißt also, da ist es entstanden, könnte man meinen. Nur einige wenige, die schon mal Vorträge von mir gehört haben, auch ich habe es eigentlich nur in Lemgo gesagt, auch das
und dabei
vor ein paar Jahren.
Große Ohren geerntet. Als du das erklärt hast, hast du große Ohren geerntet.
Ja.
Toll, dass du es jetzt meinen HörerInnen auch nochmal erklärst. Bitte,
ja.
Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe.
Nee, das ist ja gut. Wir waren natürlich immer, wir haben uns angeschaut, was kann man mit dem, was dort am ILT in Aachen entwickelt worden ist, was kann man damit machen? Wir haben dies gemacht und wir haben einige Dinge gefunden, wo wir sagen, die kann man besser machen. Und daher kamen damit sind unsere eigenen Patente eben auf den Weg gekommen. Ja. Und das sind jetzt Stand heute einige, also es sind nicht mehr einige wenige, es sind auch nicht zig, es sind über 100, die wir da haben. Und ich hatte meine Finger in vielen schon. So, aber auf dem Weg zu der Weiterentwicklung unseres Verfahrens haben wir uns in der Literatur natürlich ganz klar umgesehen und sind dann auf ein Forschungsinstitut von Krupp gestoßen und auf einen Herrn Professor Jürgen Petersheim, der am Krupp-Forschungsinstitut von 1992 bis 1996 an einem Rapid Prototyping für Metallkomponenten gearbeitet hat. Wir haben uns mit Professor Petersheim Ende der 90er Jahre getroffen und er hat uns dann mal geschildert, was die gemacht haben. Sie haben also schon 1992 angefangen, in einer ich sage jetzt mal despektierlich, Sandkiste, Metallpulver aufzuschichten und haben dort einen CO2-Laser, also einen Infrarotlaser drüber gesetzt und haben jetzt nicht den Laserstrahl bewegt über Scanner, sondern haben die Box, die da drunter stand, hin und her geschoben und haben dort verfahren und haben dann eben Metallstränge in diesem Pulver erzeugt. Auf einer Substratplatte, auf einer Stahlplatte wird das Pulver aufgebracht. Das heißt also, schon Jahre bevor beim ILT die Schritte unternommen worden hin zum Selective Laser Melting und Jahre zuvor, bevor wir uns damit beschäftigt haben, hat man also schon beim Krupp-Forschungsinstitut dort etwas versucht zu entwickeln. Die haben es eingestellt. Das ist aus heutiger Sicht unglaublich, aber ist so. Also schlecht für die. Und wir sind, wie gesagt, wir haben dann Jürgen Petersheim gezeigt, was wir dort entwickelt haben. Und er war richtig begeistert von dem, was er dann gesehen hat. Und hat dann auch gesagt, ja gut,
shit bei Krupp
hat man nicht dran geglaubt.
Schade. Eine absolut faszinierende Geschichte, wie ich finde. Auf dem Weg zum heutigen SLM-Verfahren bzw. zum LPBF-Verfahren hast du also die Stereolithografie kennengelernt und dann für dich verworfen. Du hast das FDM plus Binder-Jetting ein Stück weit für dich entdeckt und dann auch verworfen und hast frühere Forschungen kennengelernt im Krupp-Forschungsinstitut. Und ja, das Ganze gipfelt heute eben in, ich hatte es eingangs gesagt, dem führenden Metall-Dreidelog-Verfahren in der Industrie, dem SLM-Verfahren bzw. dem LPBF-Verfahren. Nächste Frage an dich. Wie gesagt, dieses Verfahren ist aktuell das am weitesten verbreitete und wie ich in jüngsten Marktstudien erfahren habe, wird das auch in den kommenden Jahren noch so bleiben. Die Frage ist, wie lange wird das so bleiben? Siehst du ernsthafte Wettbewerber am Horizont, was die Technologie angeht?
Du stellst die richtige Frage. Das ist natürlich eine Aufgabe, die uns jeden Tag über den Weg läuft, nämlich zu schauen, was machen andere. Was könnte eventuell uns den Rang ablaufen? Und wenn ich das so sage, ist es auch klar, wir tun das seit Jahren. Das heißt, wir schauen immer, ob jemand uns links oder rechts anfängt zu überholen. Das wurde immer mal wieder angekündigt, hat aber keiner geschafft. Wir sind relativ sicher, dass auch wenn wir uns die Landschaft im Selective Laser Melting und im Metall 3D-Druckverfahren anschauen, relativ sicher, dass die laserbasierten Verfahren auch über Jahre noch die Spitzenreiterrolle in diesen Technologien einnehmen werden. Die Binderverfahren sind eine gute Alternative, abhängig davon, was für Bauteile man denn erzeugen will. Ich will auch hier nicht so weit in die Details gehen. Ein großer Nachteil der Binderverfahren ist, damit kann man kein Aluminium verarbeiten. Aluminium kann man nicht sintern und das ist der einzige Grund oder ein wesentlicher Grund dafür, warum das mit den Binder-Extrusionsverfahren nicht geht. Und ich hatte ja eingangs gesagt, dass diese Binderverfahren eben ein Entbindern und ein Sintern brauchen. Aber da man Aluminium nicht sintern kann, ist es ausgeschlossen. Warum erwähne ich das? Aluminium ist das meistbenutzte Material immer noch im Selective Laser Melting Verfahren und in den Verfahren, die eben unter dem Oberbegriff Laser Powder Bed Fusion gesammelt werden. Die jetzig anstehende Messe Formnext in Frankfurt ist für uns wieder eine willkommene Gelegenheit, uns umzuschauen und zu sehen, was gibt es für neue Ansätze? Gibt es überhaupt neue Ansätze? Und was wir momentan sehen, ist eben, da sind wir ja mit angefangen, es werden immer mehr Laser in eine einzige Anlage hineingebracht, um den Prozess eben produktiver zu machen, um die Stückkosten runterzudrücken der Bauteile, die man damit erzeugen will.
Sehr spannendes Thema. Ihr wart lange der Marktführer, der Platzhirsch mit der Maschine NXG 12600. Ja. Schilder mal kurz, was ist das für eine Maschine?
Gut, die NXG 12600, die haben wir eben in den Markt gebracht vor einigen Jahren. Wir sind 2013 das erste Mal mit einer Vierlaseranlage auf der Vorgängermesse der Formnext aufgetaucht. Das war die SLM 500. die eben 4 Laser beinhaltete. Und wir haben dann 2017 uns die Aufgabe gestellt, einen nächsten großen Schritt zu machen hin zu mehr Produktivität, hin zu reduzierten Kosten für die Bauteile, die man damit erzeugen kann mit solch einer Anlage. Und herausgekommen ist eben die NXG 12600, wobei eben die Ziffer 12 für die 12 Laser steht.
Diese 12 Laser haben... Entschuldigung, Dieter, ganz kurz, kurzer Hinweis an die HörerInnen. Die NXG 12600 haben wir hier auf der Druckwelle auch schon mal vorgestellt. Den entsprechenden Link stelle ich in die Shownotes. Entschuldigung, jetzt du wieder.
Okay, ja, sehr schön, wusste ich nicht. wir haben also dort 12 Laser drin und jeder Laser hat 1000 Watt maximale Ausgangsleistung. Das heißt, wenn wir mit allen Lasern zusammenarbeiten, arbeiten wir mit 12 Kilowatt an Laserleistung. Es ist ein Quantensprung, wäre jetzt etwas falsch gesagt, aber ich lass mich mal diesen Begriff nehmen. Es ist also ein richtig großer Sprung im Selective Laser Melting gewesen, hin zu mehr Produktivität. Ein Faktor 5 mehr, als wir es rausgebracht haben, die Anlage. Ein Faktor 5 höhere Produktivität als die vergleichbare Maschine mit 4 Lasern, die SLM 500.
Okay, jetzt.
Und jetzt wolltest du ja sagen, okay, wir sind lange Zeit der Platzhirsch gewesen mit unseren 12 Lasern.
Du weißt offenbar schon, worauf ich hinaus will.
Ja,
im Rahmen der Veranstaltung in Lemgo durfte ich erfahren, dass es mittlerweile chinesische Hersteller gibt, die, unglaublich aber wahr, 64 Laser in eine Maschine integrieren. Klingt erstmal wahnsinnig, aber auf der anderen Seite könnte man auch sagen, ihr seid den gleichen Weg gegangen, ihr seid davon ausgegangen, je mehr Laser, desto höher die Produktivität. Deshalb sagen die Chinesen jetzt, hey, 12 stellen wir locker in den Schatten, wir nehmen 64. Warum bist du trotzdem skeptisch diesbezüglich?
Ja, also wenn ich mir die Produktivitätszahlen dieser Anlage anschaue, die Chinesen selber veröffentlichen mit ihren 64 Lasern, dann steht da ein Produktivitätswert, der wird angegeben in Kubikzentimetern pro Stunde, der kleiner ist als mit deren 64 Laseranlage, kleiner ist als der Wert, der bei uns von uns propagiert wird bzw. nachgewiesen wird mit einer 12 Laseranlage.
Warum?
Ja, die Unterschiede liegen dann darin, dass man wohl bei den 64 Lasern nicht mit dermaßen großen Schichtdicken arbeitet, wie wir es auch tun können, sondern mit niedrigen Schichtdicken. Damit werden gar keine 1000 Watt gebraucht pro Laser für, sagen wir mal, 30 Mikrometer Schichtdicke im Vergleich zu 120 Mikrometer Schichtdicke, was die größte Schichtdicke ist, die wir so benutzen. Wenn ich dann einen Wert in den Raum stelle von 120 Mikrometern, macht vielleicht der eine oder andere ein Gefühl dafür haben, was das ist. Ein Blatt Papier hat eine Dicke von 100 Mikrometern in etwa. Das heißt also, wenn Sie die Drittel davon nehmen, dann ist das jetzt die, sagen wir mal, meine Annahme, womit die Chinesen eben arbeiten bei diesen 64 Lasern, dass sie eben nur weniger Leistung von allen Lasern abrufen. Warum tun sie das? Oder warum müssen sie das vielleicht tun? Jeder Laser schmilzt das Metallpulver auf. Und ich bringe mal jetzt so einen Spruch, den vielleicht jeder von uns mal gehört hat. Wenn die Eltern gesagt haben, ja, spring ins Wasser, aber mach dich nicht nass. Das war ja so ein... ne? Bedeutet also, wenn ich etwas aufschmelze, da erzeuge ich Rauch, also Schweißrauch. Mhm. Und dieser Schweißrauch, der ist eine Störung für den Laserstrahl. Das ist so, als wenn wir im Nebel Scheinwerfer anschalten. Das nutzt uns nicht viel, der Nebel muss weg. Dann sehen wir auch das Ziel. Und das ist dann beim Selective Laser Melting Verfahren, beim Laser Powder Bed Fusion ähnlich. Rauch, der also sich im Raum befindet, stört den Laser. Jetzt haben wir 64 Laser. 64 Laser produzieren 64 Mal Rauch. Und ich versuche also, den Rauch abzuführen. Das heißt, ich blase den von einer Seite zu einer anderen Seite weg. Mhm. Und damit bin ich vielleicht fertig, meine ich. Nein, der Laser, der Rauch von einem Laser ganz am Anfang in diesem Gaseinlass, der Rauch wird rübergetrieben bis zur anderen Seite und quert dann verschiedene andere Laser. Und alle Querungspunkte, das sind da wieder diese Streuungen, die dort stattfinden, wo ich ein Problem habe, dass ich die Leistung, die ich reinbringen will, gar nicht unterbringen kann, weil ich einfach zu viel Rauch habe, der mir den Wechselwirkungsprozess zwischen Laser und Metallpulver dann kaputt macht bzw. stört. Das macht immer noch Sinn machen, mit vielleicht 64 Lasern zu arbeiten. Die Bauraumgröße, die Chinesen angeben, hat eine Kantenlänge von fast 2 Meter mal 2 Meter. Das heißt, es ist eine unheimlich große Fläche. Und wozu brauche ich die? Ja, damit will man also große Bauteile herstellen. Und wenn man jetzt mal schaut, welche können das denn sein? Ja, das sind Triebwerkskomponenten. Mhm. Ja, das sind meistens zirkulare Körper. Da muss man sich auch mal man hat eine große Fläche und diese große Fläche ist minimal belegt. Mit vielleicht einer Wandstärke von ein paar Millimetern wird dort ein glockförmiger Körper aufgebaut. Ja, und von den 64 Lasern haben nur immer ein paar was zu tun. Mach also auch noch eine Verminderung sein dann der Probleme, die ich gerade geschildert habe. Aber letztendlich kommen wir zurück auf die Quintessenz. Unsere Anlage ist in der Lage, bei Aluminium mit den höchsten Schichtdicken bis zu 2000 Kubikzentimeter, da sind wir gerade dabei, dran zu arbeiten, pro Stunde aufzubauen. Und mit den 64 Laseranlagen, mit einem anderen Material, wenn man das auch mal mit Aluminium vergleicht, ist man unter 1000 Kubikzentimeter pro Stunde für 64 Laser. Okay. Die Stückkosten, von denen ich anfangs geredet habe oder in der Zwischenzeit mal geredet habe, die können sich durch 64 Laser nicht verringern. Die werden größer.
Klar.
Und von daher gesehen frage ich mich, ist das wirtschaftlich sinnvoll? Ich bezweifle, dass das wirtschaftlich sinnvoll ist. Und ich sage ganz einfach für mich, nein, das ist es nicht. Es ist wirtschaftlich nicht sinnvoll. Es ist eine Demonstration nach dem Motto, schaut mal, was wir können. Wir können mit 64 Lasern arbeiten und wir sagen ja, okay, kann man machen.
Dürfte auch entsprechend teuer sein mit 12, mit 64 Strahlquellen an Bord.
Richtig, und wenn einer ausfällt, dann muss ich wieder entsprechend umsortieren, muss die Aufgaben wieder anders verteilen. Mhm. Das kann man nicht einfach mal so eben on the fly machen. Weil wir arbeiten da dran, aber es ist eine Umsortierung der Aufgaben für jeden Laser, für jeden Scanner dann notwendig.
Aber könnte man das Problem der gegenseitigen Laserbeeinflussung bzw. der Beeinflussung der einzelnen Laser durch die Rauchschwaden, die von den anderen Lasern verursacht werden, kann man das Problem nicht lösen, indem man beispielsweise die 64 Laser, du hast es in Lemgo kurz angedeutet, in Form einer Phalanx quasi in einer Linie über das Pulverbett führt? Wäre das nicht eine Lösung?
Ja, das ist das, was ich mit unserer Ultra-Large-Plattform angesprochen habe. Wir haben, einige wissen das, wir haben vor mehr als 2 Jahren von der Firma Adira in Portugal eine Technologie gekauft, die eben auch vom Fraunhofer Institut für Lasertechnik in Aachen entwickelt worden ist. Dort hat man eben gesagt, okay, wir wollen mehr Laser einsetzen. Wir haben das Problem mit dem Schweißrauch. Mhm. Wie können wir immer mehr Laser einsetzen, ohne dass wir das Problem mit dem Schweißrauch kriegen? Das hattest du ja gerade als Anfangsfrage gestellt. Mhm. Man richtet dann also die Laser in Reihe aus, ja, und packt die in einen beweglichen Prozesskopf. Das heißt, dieser Prozesskopf führt den Gasstrom mit sich.
Okay.
Alle, jetzt nehmen wir mal an, wir hätten 12 Laser, wir bringen 12 Laser in eine Reihe. In einer NXG 12600 sind das 2 Reihen A6 Lasern. Da haben wir immer noch das Problem mit dem Schweißrauch vom einen in den anderen Bereich. Das haben wir gelöst. Und ein Teil der Lösung ist eben das Ausrichten der Laser als Linie in einer Phalanx. Und wir machen jetzt, wir nehmen also den Gasstrom, den tragen wir mit. Wir bewegen diesen Prozesskopf an einem, Gantry-System. Was heißt das nochmal auf Deutsch? Es ist ein
Portalsystem.
Portalsystem. Und fahren dieses Kopf hin und her. Wir nehmen also das Inertgas mit. Wir haben die Rauchabfuhr mit. Wir haben die Laser, die haben die Scanner mit. Das alles bewegen wir über das Pulverbett und haben das Problem mit dem Schweißrauch auch über eine große Strecke erledigt, weil die Strecke vom Gaseinlass zum Gasauslass meinetwegen nur einige 10 Zentimeter beträgt. Nehmen wir mal an, zwischen 20 und 30 Zentimeter ist dieser bewegliche Kopf bereit. Der ist aber natürlich in der Länge dann stärker ausgestreckt, weil wir ja 12 Laser unterbringen müssen. Und man müsste also entsprechend mal mit so einem vielleicht einen Meter Breite rechnen für so eine 12-Laser-Anlage in einer Reihe. Und hat aber dann die Möglichkeit, theoretisch den Bauraum zu skalieren, bis wohin man eben will.
Genau, ich darf es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ich finde das super smart, was du gerade schilderst. Man könnte also beliebig viele Strahlquellen in einer Phalanx über ein Portalsystem über den Bauraum führen. Man führt mit die Entrauchungsdüsen, ja, und genau wie du gerade geschildert hast, der Bauraum ließe sich beliebig groß aufbauen, beliebig skalieren. Warum passiert das in der Praxis nicht?
Da sind wir auf dem Weg.
Ich bin gespannt.
Ich hatte das ja in meinem Vortrag gezeigt. Ich habe ein Video gezeigt, was eben noch in Portugal entstanden ist, wo eben jetzt nicht 12 Laser und auch nicht, das waren jetzt 5 Laser gewesen, sich in einer Reihe befinden. Und die Anzahl der Laser, das muss man nochmal genauer untersuchen, was da Sinn macht. Ja, weil wir müssen ja verhindern, dass einige Laser arbeiten und die anderen eben nicht und Däumchen drehen. Das würde wiederum zu einer Vergrößerung der Stückkosten führen. Wir müssen wenn der Laser da ist, muss er auch ausgenutzt werden und nicht nichts tun. Ja, das heißt also, das, was ich vorhin angesprochen habe, diese großen Körper, so Triebwerkskomponenten, die alleine zu bauen und nichts anderes in den Raum zu stellen, um letztendlich alle Laser in Arbeit zu halten, das ist etwas, was man sich anschauen muss, wie kann man das realisieren, dass man eben das Maximale an Produktivität da rausholt. Da ist noch viel Aufgabe zu erledigen, noch viele Dinge zu tun. Und wir dürfen gespannt sein, was von der Firma Nikon SLM Solutions da in der Zukunft gezeigt wird.
Das bin ich. Aber für mich klingt das, wenn ich das richtig verstanden habe, klingt diese Ultra-Large-Maschine, sprich die Strahlquellen-Phalanx, die im Portalsystem über den Bauraum geführt wird, klingt das so, als sei das vor allen Dingen geeignet für, beziehungsweise um viele kleine Bauteile in einem großen Pulverbett in einem Baujob abarbeiten zu können, in einem Bauraum zu erstellen.
Also ich würde es mal kombinieren. Wir können und wir werden sicherlich auch solche Anwendungen sehen, dass man Triebwerkskomponenten eben entsprechend in solchen großen Anlagen herstellt. Das sehen wir ja auch heute schon. Werden wir auch auf der Formnex wieder sehen. Und dass man dann den verbleibenden Bauraum eben dazu nutzt, um andere Komponenten aus dem Material, was gerade in diesem Prozess verarbeitet wird, auch mitzubauen. Solch eine Triebwerkskomponente kann ja über einen Meter, anderthalb Meter hoch sein. Wir selber haben schon vor 2 Jahren ein 1,5 Meter hohes Bauteil gezeigt. Das heißt, wir haben in der Höhe auch etwas zu tun. Und wenn am Anfang die Maschine alle Laser gut ausgelastet hat, aber am Ende dann nicht mehr, weil nach oben hin vielleicht der Platz immer enger wird und dann nichts mehr dazwischen bauen kann, dann muss man nach wie vor noch die Frage nach der Wirtschaftlichkeit, die muss man natürlich stellen. Und da hast du ja richtig gesagt, man könnte eben darüber nachdenken, solche Ultra-Large-Plattformen zu benutzen, um eben viele, viele Bauteile auf einmal zu erzeugen. Das wird ja auch heute schon gemacht in der NXG 12600 und in dem größeren Bruder der NXG 600E mit der 1,5 Meter Bauraumhöhe. Da werden viele, viele Bauteile in einem Job gefahren. Das kann einige 10 Stunden, einige über 100 Stunden dauern. Dann hat man Tausende von Bauteilen in dem Prozess gefertigt. Warum macht man das? Wir haben kein Prototyping-Verfahren. Wir haben ein industrietaugliches Fertigungsverfahren. Wir haben vor Jahren, und das war unser CEO Sam O'Leary, hat mal den Satz gesprochen, we will change the future of manufacturing forever. Das ist unser Leitspruch und das können wir nur dann machen, wenn unsere Zielrichtung die Serienproduktion ist. Es geht uns nicht darum, irgendwelche Prototypen herzustellen.
Damit hast du die Marschroute vorgegeben, in die die Technologie bestenfalls sich entwickelt. Mit Blick auf die Uhr erlaube mir noch eine letzte technische Frage. Wir haben jetzt über sehr viele Laser gesprochen. Wir haben aber das Thermomanagement noch nicht wirklich angesprochen.
Ja.
Warum ist das ein Problem?
Ja, ich habe eben gesagt, wir haben 1,5 Meter hohe Bauteile erzeugt. Wobei das Bauteil, was wir da gezeigt haben, das war aus einer Nickel-Basislegierung, das hat, wenn ich mich recht erinnere, 7 Tage gedauert. Da fragt man sich, ja, wie geht denn das? Wie geht denn das, wenn ich hier 12 Laser einsetze, mit jeder bis zu 1000 Watt? Was muss ich denn dafür tun, dass ein Prozess über 7 Tage mit so einer Präzision und einer Perfektion abläuft, dass es was Vernünftiges bei rauskommt? Mhm. Da braucht man zumindest 3 Dinge dafür. Natürlich braucht man eine Anlage, der man das machen kann, aber diese Anlage braucht eben ganz klar ein stabiles Thermomanagement. Wenn diese Anlage immer wärmer wird über die 7 Tage und nicht stabil auf einer Temperatur bleibt, dann dehnen sich bestimmte Komponenten aus und dann kann ich nicht mal erwarten, dass am Ende ein Bauteil rauskommt. Wenn es gerade sein soll, wird das nicht mehr gerade sein, sondern schief. Ja, das heißt so, ja, das ist ganz einfach, da kommt Mucks bei raus, wenn es nicht stabil im Thermomanagement ist. Wir hatten das Problem mit dem Gas, mit der Gasströmung angesprochen, mit dem Schweißrauch. Mhm. Ich erzeuge 7 Tage lang Schweißrauch, permanent. Außer in den Zeiten, wo das neue Pulver beschichtet wird, aufgeschichtet wird. Dann ist es mal für 5-6 Sekunden sind die Laser aus. Aber ansonsten produziere ich durchweg Gasschweißrauch. Das heißt also, die Gasströmung muss genauso gut stabil bleiben. Das kriegt man sicherlich hin. Man spült aber nicht immer alles neues Gas rein, sondern das Gas wird in der Schleife geführt. Das heißt, der Schweißrauch wird aus dem Gas entfernt, das Gas wird gereinigt und in den Prozess zurückgeführt. Dieser Reinigungsprozess, der muss auch permanent laufen und eben nicht es erfordern, dass irgendwelche Werker übers Wochenende kommen und da was machen müssen. Das heißt also, wir wollen es, ohne dass es einen manuellen Eingriff oder irgendeinen Eingriff von außen gibt durch einen Werker, muss das Ganze eben stabil laufen. Und diese stabile Gasströmung, die haben wir auch schon vor Jahren eingeführt. Und das Dritte ist, ich hatte gesagt, dass die Laserstrahlen werden mit einem Scannersystem bewegt. Ich will auch da nicht auf die technischen Details eingehen, wie das läuft. Man schickt einen Laser auf den Spiegel, der Spiegel ist drehbar gelagert und damit kann man den Laserstrahl über die Oberfläche führen. Mhm. So, wenn diese Scannerausrichtung nicht stabil ist über die 7 Tage, dann laufen also die Laser zu Beginn eines Bauprozesses, fahren sie schön in der Richtung, in den Koordinaten, wie sie auch sollen. Und wenn es aber driftet, dann tun sie das nach einiger Zeit, wenn es wärmer wird, eben nicht mehr. Und somit habe ich auch wieder eine Störung der des Bauteils, was ich bauen will. Im schlimmsten Falle hat es lauter Poren und damit habe ich auch wieder ja, nichts erzeugt, was ich benutzen kann. Also diese drei Sachen, die müssen auf jeden Fall erfüllt sein. Übers Ganze heißt es, der Prozess, die Maschine muss so robust sein bei allen Herausforderungen, dass immer das, was der Kunde gemacht bekommen, aus dem Prozess herausholen will, dass er das auch kann. Diese Perfektion, das muss die Maschine mitbringen und das tun unsere Maschinen. Und damit unterscheiden wir uns von anderen, die eben vielleicht auf dem Weg sind, das zu tun, es aber noch nicht können.
Okay, Dieter, die Zeit ist schon weit fortgeschritten. Das war klasse. Das war ein sehr unterhaltsamer Ausflug durch die Geschichte und in die Zukunft des Selective Laser Melting bzw. des LPBF-Verfahrens. Dafür danke ich dir. Eine Abschlussfrage habe ich aber noch an dich. Wie gesagt, du bist der geistige Vater des SLM-Verfahrens. Hast du bis heute ein Lieblingsbauteil, was auf Basis der Technologie gebaut wurde, die du mitentwickelt hast?
Gute Frage. Lass es mich so beantworten. Und das ist auch ganz, ganz ernst gemeint. Es ist immer das, was gerade die größte Herausforderung mit sich bringt. Vor über 20 Jahren haben wir 24 Stunden gebraucht, um ein Bauteil aufzubauen, was vielleicht so groß war wie eine Streichholzschachtel. Das muss man sich mal vorstellen. Das waren weniger als ein Kubikzentimeter pro Stunde, was wir da bauen konnten. Und den Prozess stabil zu halten über viele Stunden war eine Herausforderung für sich, war eigentlich gar nicht gegeben. Das war damals eine große Herausforderung. Heute ist es eine Herausforderung, diese 1,5 Meter Bauteile zu machen. Von daher gesehen ist es der Kitzel, wenn uns ein Kunde fragt, könnt ihr das und das bauen? Und wir sind nach Analyse der Baudaten der Meinung, ja, das geht. Ja, dann wollen wir das dem Kunden auch zeigen, dass es geht. Und von daher gesehen, und das ist, damit bin ich natürlich nicht alleine in unserer Firma Nikon SLM Solutions AG, das wollen wir alle.
Okay,
die Antwort auf deine Frage ist, das ändert sich von Tag zu Tag.
Genau, ich höre daraus, es bleibt spannend, ich werde das weiter verfolgen. Lieber Dieter, herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
Ja, Stefan, vielen Dank, dass ich in deinem Podcast sein konnte und bis zum nächsten Mal.
Genau. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war sie schon, die Folge 95. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, auf Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse s wie Stefan, direkt daran geschrieben Asche wie Asche, gelesen also sasche@vdi-nachrichten.com. Wenn Sie Neuigkeiten aus der Welt der additiven Fertigung nicht nur hören, sondern auch lesen möchten, empfehle ich Ihnen den neuen Newsletter der Druckwelle. Wenn Sie den abonnieren wollen, er kostet nichts, dann melden Sie sich doch bitte hier an www.vdi-nachrichten.com/Druckwelle. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten Plus. Dort finden Sie tagesaktuelle Artikel, weiterführende Hintergrundbeiträge, Ratgeber, exklusive Gewinnspiele und multimedial aufbereitete Inhalte aus der spannenden Welt der Technik. Heute habe ich noch ein weiteres Angebot für Sie. Wie wäre es mit einem kostenlosen Newsletter der Fachzeitschrift Konstruktion? Er informiert Sie alle zwei Wochen über Themen rund um das Konstruieren. Beleuchtet werden unter anderem die aktuellen Trends aus der Praxis und Wissenschaft, natürlich immer wieder mit dabei, die additive Fertigung. Interesse? Dann schauen Sie doch mal hier, www.ingenieur.de/nl. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.